über den bevorstehenden Weltkongress Bibliothek und Information in Busan. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi will kein Veto gegen Überarbeitung des Strafprozessrechts einlegen. Erste schwere Hitzewarnung für ganz Seoul. Nordkorea verurteilt gemeinsame Warnung Südkoreas und weiterer Länder vor Cyberbedrohung. Präsident Lee Jae-myung will gegen die von der Nationalversammlung verabschiedete Überarbeitung des Strafprozessrechts kein Veto einlegen. Zum Auftakt einer Kabinettssitzung am Dienstag bekundete er die Absicht, die Gesetzesvorlage beim Kabinettstreffen zur Abstimmung zu bringen. Im Mittelpunkt der Änderung steht die Abschaffung der Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft. Lee wies darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft übermäßige Befugnisse von Ermittlungen bis zur Anklageerhebung ausgeübt und gezielt Ermittlungen zur gängigen Praxis gemacht hatte. Die Trennung von Ermittlungen und Anklageerhebungen sei ein gerechter Schritt für die Normalisierung dieses abnormalen Strafrechtssystems. Zugleich macht er auf Bedenken über das polizeiliche Monopol auf Ermittlungsbefugnisse und deren übermäßige Ausweitung aufmerksam. Folgemaßnahmen wie etwa die Überarbeitung relevanter Gesetze seien unbedingt erforderlich. Erstmals ist für ganz Seoul eine schwere Hitzewarnung, die höchste Hitzewarnstufe, ausgegeben worden. In Südkoreas Hauptstadtregion herrscht derzeit extreme Hitze. Die Wetterbehörde gab diese Warnung am Dienstag für ganz Seoul und Teile der Region Gyeonggi heraus. Die höchste Warnstufe gilt auch für Teile der Region Jeonnam, Gwangju sowie Jeonju in der Provinz Nordcholla. Die schwere Hitzewarnung wird herausgegeben, sollte die gefühlte Tageshöchsttemperatur in Gebieten, wo mindestens an zwei Tagen der gefühlte Tageshöchstwert bei 35 Grad oder höher lag, voraussichtlich 38 Grad oder mehr betragen. Auch im Falle eines erwarteten Höchstwerts von wenigstens 39 Grad wird die Maßnahme ergriffen. Nordkorea hat eine jüngst abgegebene gemeinsame Warnung von 11 Ländern, einschließlich Südkoreas, vor seiner illegalen Devisenbeschaffung durch IT-Fachkräfte verurteilt. Es stelle eine haltlose Verleumdung dar, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. Die Ankündigung einer gemeinsamen Warnung durch die USA und ihre Verbündeten sei eine gewöhnliche politische Anschuldigung und Agitation mit dem Ziel, dem Ansehen Nordkoreas zu schaden, erklärte er. Er wies die Behauptungen der Mitgliedsländer des für die Überwachung der Nordkorea-Sanktionen gebildeten multinationalen Sanktionsüberwachungsteams als falsche, unglaubwürdige Informationen zurück. Nordkorea werde Versuche, die Cyberfrage als Mittel der Kritik und des Drucks zu nutzen, niemals zulassen, betonte der Sprecher. 11 Länder, darunter Südkorea, die USA, Japan und Deutschland, hatten am 31. Juli einen gemeinsamen Warnhinweis zu nordkoreanischen IT-Fachkräften veröffentlicht. Ein ehemaliger US-Sondergesandter für nordkoreanische Menschenrechtsfragen hat das US-Außenministerium aufgefordert, US-Staatsangehörigen Nordkorea-Reisen für humanitäre Hilfe leichter zu gestatten. Die Forderung unterbreitete Robert King in einem Beitrag für die Denkfabrik Korea Economic Institute of America am Montag. Er brachte zur Sprache, dass die USA ihr Reiseverbot für Nordkorea erneut und zwar bis Ende August 2027 verlängert hatten. Zugleich wies er darauf hin, dass es in den letzten 10 Jahren nach der Einführung des Verbots keine öffentliche Bewertung dessen Wirksamkeit gegeben habe. Die Maßnahme habe nicht nur Touristen von Reisen nach Nordkorea abgehalten, sondern auch Aktivisten daran gehindert, humanitäre Hilfe zu leisten. Er argumentierte, dass das Verbot touristischer Reisen nach Nordkorea, die mit dem Risiko einer Inhaftierung verbunden seien, zwar bestehen bleiben sollte, Nordkorea-Reisen erfahrener Aktivisten, die humanitäre Hilfe leisten, müssten jedoch leichter möglich gemacht werden. Die südkoreanische Regierung hat mit Nachdruck dagegen protestiert, dass Japan in seinem Verteidigungsweißbuch erneut Gebietsanspruch auf Tokto erhebt. Die Regierung fordere Japan auf, seinen ungerechtfertigten Gebietsanspruch auf Tokto umgehend zurückzuziehen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Park Do-sun am Dienstag vor der Presse. Tokto gehöre historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig zu Korea. Das Außenministerium bestellte Kazuo Chuyo, den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Südkorea, ein, um Protest einzulegen. Die japanische Regierung schreibt im zuvor am heutigen Tag veröffentlichten Verteidigungsweißbuch, dass die Territorialfrage zu Takeshima oder Tokto noch immer ungelöst sei. Damit hat Tokio in dem Verteidigungspapier seit 2005 das 22. Jahr in Folge Gebietsanspruch auf Tokto erhoben. Die Inflationsrate in Südkorea hat im Vormonat erstmals seit 3 Monaten wieder die Marke von 3% unterschritten. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag stieg der Verbraucherpreisindex im Juli um 2,8% zum Vorjahr auf 119,77, wobei der Stand im Jahr 2020 als Referenzwert von 100 dient. Verglichen mit Juni wurde ein Rückgang von 0,2% verbucht. Es ging erstmals seit 8 Monaten abwärts. Industrieprodukte verteuerten sich um 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Grund ist ein kräftiger Preisanstieg von 15,5% bei Erdölprodukten, darunter Diesel, Benzin und Kerosin. Die gesenkten Höchstpreise für Mineralölprodukte haben nach Schätzungen die Teuerungsrate im Juli um 0,3% gesenkt. Die südkoreanische Regierung hatte Ende Juni den als Reaktion auf die steigenden Spritpreise infolge des Kriegs im Nahen Osten eingeführten Ölpreisdeckel nach unten korrigiert. Bei einem Vizeministertreffen zur Preislage am Dienstag sagte der erste Vizefinanzminister Lee Hong-il, die Inflation in Südkorea scheine nachzulassen. Das stehe im Gegensatz dazu, dass die Inflation in der Eurozone im Juli als Folge der gestiegenen Energiepreise gestiegen sei. Die Verbraucherpreise im Juli seien im Vormonatsvergleich erstmals seit 8 Monaten gesunken. Die Steigerungsrate verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei erstmals seit 3 Monaten unter 3% gefallen, sagte er. Dank der Maßnahmen zur Stabilisierung der Preise betreffend den Lebensunterhalt der Bürger sowie der gesenkten Höchstpreise sei der Preisanstieg bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten sowie bei Erdölprodukten geringer ausgefallen als im Vormonat. Die südkoreanische Marine hat erstmals einer Frau das Kommando über ein großes Kriegsschiff übertragen. Die Marine teilte am Dienstag mit, dass Kapitänin Pae Son-young am 5. August das Amt als Kommandantin der ROKS Tokto, eines amphibischen Angriffsschiffs mit 14.500 Tonnen Verdrängung, antreten werde. Es ist das erste Mal, dass eine Offizierin die Leitung eines großen Marineschiffs im Rang eines Kapitäns zur See übernimmt. Das ist der höchste Rang unter den Schiffskommandanten der Marine. Pae trat 1999 in die Marineakademie ein, als die Institution erstmals weibliche Kadetten aufnahm. Sie wurde 2003 zur Offizierin ernannt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Von Busan bis Incheon bereiten sich koreanische Bibliotheken derzeit auf einen der größten internationalen Fachkongresse ihrer Branche vor. In diesem Monat wird Südkorea zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Gastgeber des Weltkongresses für Bibliothek und Information. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Anschließend hören Sie die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Weltweit ziehen immer mehr Menschen aus den teuren Ballungsräumen aufs Land, nur in Südkorea nicht. In Südkorea wächst der Bevölkerungsanteil der Hauptstadtregion um Seoul weiter und liegt inzwischen bei über 43%, deutlich höher als selbst im ebenfalls stark zentralisierten Japan. Mehr dazu im dritten Teil. Zeit für ein paar Takte Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Don't You Know, gesungen von No Reply, ausgesucht. Viel Spaß damit. Die Zukunft der Bibliotheken im Zeitalter der künstlichen Intelligenz steht im Mittelpunkt eines der größten internationalen Bibliothekstreffen der Welt, das in diesem Monat in Busan stattfindet. Vom 10. bis 13. August kommen im Kongresszentrum BEXCO in Busan rund 5000 Fachleute aus etwa 150 Ländern zusammen. Unter ihnen sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch Politikerinnen und Politiker, Forscherinnen und Forscher sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft. Gemeinsam diskutieren sie über die Rolle von Bibliotheken in einer Zeit, in der Informationen dank künstlicher Intelligenz jederzeit und überall abrufbar sind. Der Weltkongress für Bibliothek und Information, kurz WLIC, wird von der Internationalen Vereinigung der Bibliotheksverbände IFLA ausgerichtet und findet zum ersten Mal seit dem Seoul-Kongress im Jahr 2006 wieder in Südkorea statt. Anfang Juli stellte das Nationale Organisationskomitee den Kongress bei einer Pressekonferenz in Seoul vor. Cha Ji-ho, Abgeordneter der Demokratischen Partei Koreas und Mitvorsitzender des Komitees, betonte dabei die Bedeutung des Treffens. Er führte aus, in den kommenden 4 bis 5 Jahren werde sich entscheiden, welche Rolle Bibliotheken im Zeitalter der künstlichen Intelligenz einnehmen sollten. Es sei bedeutsam, dass diese Debatte ausgerechnet in Südkorea geführt werde, da das Land eine tragende Rolle beim weltweiten Übergang zur künstlichen Intelligenz spiele. Der Kongress steht unter dem Motto »Bibliotheken als Wegbereiter des Wandels«. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge mit den Titeln »Eine KI-basierte Grundgesellschaft – Neue Definition intelligenter Infrastruktur für eine nachhaltige Zukunft« sowie »Alternative Zukunftsmodelle für Bibliotheken«. Vor und nach dem offiziellen Programm sind zudem sogenannte Satellitenkonferenzen in Seoul und Busan geplant. Dabei geht es etwa um den Wandel des kulturellen Erbes im KI-Zeitalter, bei dem Bibliotheken als Brücke zwischen Tradition, digitaler Welt und dem Gedächtnis lokaler Gemeinschaften fungieren, sowie um die Rolle von Bibliotheksfachleuten bei der Wahrung der Forschungsethik im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Da der Zugang zu Wissen durch künstliche Intelligenz erheblich erleichtert wird, soll auch das Potenzial von Bibliotheken als Bildungseinrichtungen für künstliche Intelligenz beleuchtet werden. Zum Botschafter des Kongresses in Busan wurde der südkoreanische Schauspieler und Regisseur Yoo Ji-tae ernannt. Er erklärte, er sehe Bibliotheken nicht bloß als Orte der Bücheraufbewahrung, sondern als wertvolles Kulturgut, das Geist und Kultur bewahre. Er wolle sein Möglichstes tun, um diesen Wert mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Wie die Seoul-Bibliothek heute mitteilte, beteiligt sich auch die Hauptstadt an dem Kongress. Mit 6 Programmen ist sie in Busan vertreten, darunter Satellitenkonferenzen, Postersitzungen und ein Ausstellungspavillon. Im Mittelpunkt steht die Seoul-Freiluftbibliothek, eine 2022 gestartete Leseeinrichtung im öffentlichen Raum, die seit ihrer Eröffnung bereits 8 Millionen Besucherinnen und Besucher verzeichnet hat. Direktorin Oh Ji-eun wird im Ausstellungspavillon einen Vortrag über die Innovation des Bibliotheksraums am Beispiel der weltweit ersten nachhaltigen Freiluftbibliothek halten. Am 7. und 14. August finden zudem Satellitenkonferenzen im Seoul Bukbogo, wörtlich Bücherschatzkammer, einem städtischen Kulturzentrum rund ums Buch, sowie im Seouler Rathaus statt. Dort sollen rund 100 Bibliotheksvertreterinnen und Vertreter aus 22 Ländern Einblick in die Seouler Bibliothekspolitik erhalten und sowohl das Seoul Bukbogo als auch die Freiluftbibliothek vor Ort besichtigen. Auf Wunsch ausländischer Gäste wird außerdem der Lesebereich am Fluss Cheonggaecheon, einem renaturierten Wasserlauf mitten in Seoul, vom 14. bis 16. August geöffnet. Erwartet werden unter anderem Besucherinnen und Besucher aus China, den USA, Japan, Pakistan, Indien, Russland und Singapur. Auch eine Bibliothek aus Incheon ist beim Kongress vertreten, mit einem Programm, das international bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Projekt Zekdongnepas der Kaeyang-Bibliothek, das von der städtischen Bildungsbehörde Incheon betrieben wird, wurde als vorbildliches Praxisbeispiel für die Ausstellungsreihe zur Bibliotheksförderung ausgewählt. Der Name lässt sich sinngemäß mit Buchviertel Pass übersetzen. Nutzerinnen und Nutzer, die die Bibliothek besonders aktiv besuchen, erhalten dabei Rabatte bei Geschäften in der Nachbarschaft. Das Programm verbindet Leseförderung mit lokaler Wirtschaftsbelebung und gilt international als Beispiel dafür, wie eine öffentliche Bibliothek gemeinsam mit ihrem Umfeld wachsen kann. Bei der Ausstellung will die Kaeyang-Bibliothek vorstellen, wie das Programm entstanden ist, wie es umgesetzt wird und wie die Zusammenarbeit mit den örtlichen Geschäften funktioniert. Ein Vertreter der Bibliothek erklärte, man wolle weiterhin verschiedene Kooperationsprojekte vorantreiben, die das Lesen als Mittel nutzten, um gemeinsam mit der örtlichen Gemeinschaft zu wachsen und so die gesellschaftliche Rolle und den Wert öffentlicher Bibliotheken weiter stärken. Man werde sich auch künftig um eine Lesekultur bemühen, die den Bewohnerinnen und Bewohnern konkreten Nutzen bringe. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Am 28. Juli hat im Südwesten Japans in der Präfektur Kumamoto auf der Insel Kyushu ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 die Region erschüttert. Nach Angaben japanischer Erdbebenforscher geht das Beben auf dieselbe Verwerfungszone zurück, die bereits vor 10 Jahren die verheerenden Kumamoto-Erdbeben ausgelöst hatte, die sogenannte Hinago-Verwerfungszone. Diese erstreckt sich über rund 81 Kilometer vom Ort Mashiki bis zum Meer westlich von Kyushu.
Bereits Anfang des Jahres hat die japanische Erdbebenforschungskommission gewarnt, dass an dieser Verwerfungszone Beben der Stärke 7,3 bis 7,5 möglich seien, im Fall einer vollständigen Aktivierung sogar bis zur Stärke 8. Die Region ist damals in die höchste Risikokategorie eingestuft worden, mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von bis zu 6% für ein Beben innerhalb der kommenden 30 Jahre. Der höchste Wert unter allen aktiven Verwerfungszonen Japans.
Beim schweren Erdbeben 2016 war 2 Tage nach einem ersten Beben der Stärke 6,5 ein noch stärkeres Beben der Stärke 7,3 gefolgt. Damals kamen mehr als 270 Menschen ums Leben. Verantwortlich für das zweite stärkere Beben war damals die benachbarte Futagawa-Verwerfungszone, die sich teilweise mit der Hinago-Verwerfungszone überschneidet. Der Vorsitzende der japanischen Erdbebenkommission, Katsushige Obara, mahnte nach dem ersten Beben zur Vorsicht. Nach dem Muster von 2016 sei in den folgenden Tagen ein weiteres ähnlich starkes Beben nicht auszuschließen gewesen.
Auch die japanische Wetterbehörde rief zur Wachsamkeit auf und verwies ebenfalls auf das Muster von 2016, als binnen 2 Tagen gleich 2 Beben der Stärke 7 aufeinander folgten. Kimiyuki Asano, Professor an der Universität Kyoto und Experte für das Erdbeben auf der Noto-Halbinsel 2024, betonte, es müsse untersucht werden, ob sich die Aktivität der Hinago-Verwerfungszone mit dem Beben bereits erschöpft habe oder ob bislang erst ein kleiner Teil der Zone aktiv geworden sei.
Indien und China haben den Handel über den Nathula-Pass wieder aufgenommen, einen historischen Grenzübergang der alten Seidenstraße im Himalaya. Wie der indische Sender NDTV berichtete, ist der Handel am 1. August nach 6 Jahren Unterbrechung wieder angelaufen. Der Pass verbindet den indischen Bundesstaat Sikkim im Nordosten des Landes mit der autonomen Region Tibet in China.
Der Handel über den Nathula-Pass war bereits 2006 nach rund 40 Jahren Unterbrechung wieder aufgenommen worden, bevor er 2020 wegen der Corona-Pandemie erneut eingestellt wurde. Der Handel findet jeweils nur von Mai bis November statt. Auf indischer Seite werden vor allem Kleidung, Tee und Kunsthandwerk verkauft, auf chinesischer Seite Garn und Wolle aus Tibet.
Die Wiederaufnahme des Handels ist Teil der Bemühungen beider Länder, ihre Beziehungen zu verbessern, die seit einem blutigen Grenzkonflikt im Jahr 2020 im Ladakh-Gebiet im Himalaya belastet waren. Eine Annäherung begann, nachdem sich Indiens Premierminister Narendra Modi und Chinas Staatschef Xi Jinping im Oktober 2024 beim BRICS-Gipfel im russischen Kasan getroffen und sich auf die Notwendigkeit verständigt hatten, die Grenzfrage zu lösen.
Im August des vergangenen Jahres einigten sich Indiens Sicherheitsberater Ajit Doval und Chinas Außenminister Wang Yi bei einem Treffen in Neu-Delhi auf eine Verbesserung der Beziehungen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, darunter auch die Wiedereröffnung von 3 wichtigen Grenzübergängen im Himalaya, einschließlich des Nathula-Passes. Indien und China hatten 1962 sogar einen Krieg um ihre Grenze geführt und haben bis heute keine endgültige Grenzlinie festgelegt.
Der weltbekannte nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja ist von einer Lawine in Pakistan getötet worden. Wie die Nachrichtenagenturen AP und AFP berichteten, teilte die von Purja mitgegründete Expeditionsfirma Elite Expert mit, dass alle 10 Mitglieder seines Teams bei dem Unglück gestorben seien. Die Gruppe war am 30. Juli am Broad Peak verschollen, einem der 14 Achttausender der Welt im pakistanischen Teil des Karakorum-Gebirges.
Die 10 Bergsteiger seien auf rund 6600 Metern Höhe von einer Lawine erfasst und mehrere hundert Meter den Hang hinabgerissen worden. Unter den Opfern waren 6 Nepalesen sowie je eine Person aus Pakistan, Oman, den USA und China. Rettungsteams konnten trotz schlechten Wetters mit Hilfe eines Hubschraubers 4 Leichen bergen, darunter die eines US-Amerikaners, eines Omaners und eines Nepalesen. Die übrigen Leichen wurden zwar per Drohne geortet, ihre Bergung gestaltete sich jedoch wegen des unwegsamen Geländes schwierig.
Pooja, der sowohl die britische als auch die nepalesische Staatsbürgerschaft besaß, war ein ehemaliger Gurkha-Soldat, Angehöriger der für die britische Armee kämpfenden nepalesischen Elitetruppen. 2019 hat er als erster alle 14 Achttausender der Welt in nur 6 Monaten und 6 Tagen bestiegen und damit den bisherigen Rekord von 7 Jahren deutlich unterboten. 2021 gelang ihm zudem mit einem 10-köpfigen Team die weltweit erste Winterbesteigung des K2.
Elite-Expert würdigte Pooja als Anführer, der Millionen Menschen mit seinem Glauben an das menschliche Potenzial inspiriert habe. Man habe einen der besten Bergsteiger der Welt verloren. Auch aus Nepal kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. Der Vorsitzende des nepalesischen Bergführerverbands, Tulsin Gurung, würdigte Pooja dafür, gezeigt zu haben, dass Bergsteigen für Nepalesen mehr als reine Arbeit sein könne, nämlich auch Leidenschaft und Freude. Nepals Premierminister Balendra Shah erklärte, die körperlichen Reisen der Verstorbenen seien zwar zu Ende, doch ihr Mut und ihre Hingabe würden für immer eine Inspiration bleiben.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Während in vielen Industrieländern immer mehr Menschen den teuren Ballungsräumen den Rücken kehren, entwickelt sich Südkorea in die entgegengesetzte Richtung. Nach einer Analyse der japanischen Wirtschaftszeitung Nihon Keizai Shimbun lebten im Jahr 2023 bereits 43,3% aller Südkoreaner in der Hauptstadtregion um Seoul, 1,2 Prozentpunkte mehr als 2010, als der Wert noch bei 42,1% lag. Grundlage der Auswertung ist der Weltstädtebericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2025, für den 37 Mitgliedstaaten der OECD verglichen wurden. Mehr als 4 von 10 Südkoreanern wohnen damit in und um die Hauptstadt. Zum Vergleich, in Japan, das selbst häufig für seine starke Konzentration auf den Großraum Tokio kritisiert wird, liegt der entsprechende Anteil bei 27%, mit einer Prognose von 27,6% bis zum Jahr 2030. Südkoreas Werte übertreffen damit den ohnehin hohen japanischen Wert deutlich. Im OECD-Durchschnitt zeigt sich ein ganz anderes Bild. Der Bevölkerungsanteil in den Hauptstadtregionen der 37 untersuchten Länder erreichte 2021 mit 16,9% seinen Höhepunkt und ist seither rückläufig. Auch im Jahr 2023, dem aktuellsten Jahr mit verfügbaren Schätzwerten, lag der Wert erneut niedriger als im Vorjahr. In 24 der 37 Länder, darunter Deutschland und Norwegen, hat sich die Konzentration auf die Hauptstadtregion zuletzt abgeschwächt. In mehr als 6 von 10 OECD-Ländern ziehen inzwischen mehr Menschen aus der Hauptstadtregion weg, als dorthin ziehen. Frankreich ist ein Beispiel dafür. Die Bevölkerung der Pariser Region wächst zwar noch leicht, allerdings deutlich langsamer als früher und praktisch ausschließlich durch einen Geburtenüberschuss. Bei der tatsächlichen Wohnortverlagerung verlassen inzwischen mehr Menschen die Region, als neu hinzuziehen. Als wichtigster Grund für diese Entwicklung gilt der starke Anstieg der Wohnkosten. Laut OECD sind die Immobilienpreise in Großräumen mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern in den vergangenen 10 Jahren um rund 68% gestiegen, deutlich stärker als in kleineren Städten. Wohnen in den großen Ballungsräumen ist damit selbst für die Mittelschicht kaum mehr bezahlbar, was immer mehr Menschen in günstigere ländlichen Regionen und kleinere Städte treibt. Auch das französische Statistikamt kommt zu dem Schluss, dass hohe Wohnkosten ein direkter Auslöser für den Wegzug aus den Städten seien. Beschleunigt wird diese Entwicklung durch die Verbreitung von Homeoffice seit der Corona-Pandemie. Wer nicht mehr täglich ins Büro in der Innenstadt muss, hat auch weniger Grund, in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen. Auch die irische Hauptstadt Dublin verzeichnet inzwischen einen Wanderungsverlust, den die Statistikbehörde auf Arbeitsformen wie das inzwischen fest etablierte Homeoffice zurückführt. In Südkorea dagegen bleiben Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen sowie wichtige Unternehmen und Regierungsfunktionen weiterhin stark auf Seoul und die umliegende Hauptstadtregion konzentriert. Zwar wurden Teile der Zentralregierung in die eigens dafür errichtete Verwaltungsstadt Sejong verlegt, rund 120 Kilometer südlich von Seoul. Die Konzentration von Unternehmen, Universitäten und gut bezahlten Arbeitsplätzen auf die Hauptstadtregion konnte dadurch aber kaum verringert werden. Auch in Japan zeigt sich ein ähnliches Muster. Bei einer Umfrage des Personaldienstleisters Postal Career unter japanischen Berufstätigen im vergangenen Jahr gaben 70% an, sich bei freier Wahl des Arbeitsortes für die Region Tokio zu entscheiden, also für die Präfektur Tokio sowie die angrenzenden Präfekturen Kanagawa, Chiba und Saitama. Als häufigster Grund wurde ein höheres Gehalt genannt. Ein Leben in der Hauptstadtregion bedeutet allerdings nicht zwangsläufig mehr Wohlstand. Eine Auswertung regionaler OECD-Statistiken zeigt, dass das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in der Region Seoul von 2015 bis 2022 von rund 114% auf rund 112% des nationalen Durchschnitts gesunken ist. Ein ähnlicher Rückgang zeigt sich auch in der japanischen Hauptstadtregion. Höhere Gehälter in den Ballungsräumen werden demnach zunehmend durch hohe Wohn-, Miet- und Transportkosten aufgezehrt. Die Konzentration von Bevölkerung und Unternehmen kann grundsätzlich Vorteile bringen, etwa eine effizientere Nutzung von Infrastruktur, geringere Transaktionskosten und mehr Innovation. Wird sie jedoch zu stark, verschärfen sich Probleme wie Verkehrsstaus, steigende Wohnkosten, sinkende Geburtenraten und der Bevölkerungsrückgang in ländlichen Regionen. Für Südkorea ist die Lage besonders belastend, weil starke Zuwanderung in die Hauptstadtregion und der gleichzeitige Bevölkerungsschwund im Rest des Landes zusammenfallen. Wenn junge Menschen auf der Suche nach Arbeit und Bildung in die Hauptstadtregion abwandern, drohen den ländlichen Regionen sinkende Konsumausgaben und ein schrumpfendes Arbeitskräfteangebot, ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Gleichzeitig trägt die Hauptstadtregion die Kosten dieser Entwicklung in Form steigender Immobilienpreise, überlasteter Pendlerstrecken und knapper Infrastruktur. Fachleute geben zu bedenken, dass die Verlagerung von Verwaltungsbehörden allein nicht ausreiche, um die Konzentration auf die Hauptstadtregion zu lösen. Nur wenn in den Regionen zugleich eigenständige Industrien, hochwertige Arbeitsplätze sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen aufgebaut würden, lasse sich die Bevölkerungsbewegung tatsächlich umlenken. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Flow, gesungen von Lee Han-Chul. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis Donnerstag. Tschüss. Hlöganda, Baramul tago, Mulgirul tara, Hlöganda. 시린 마음 가녀린 손끝 옷깃을 세우고 흘러간다 지난 날 나에게 거친 풍랑 같던 낯선 풍경들이 저만치 스치네 나의 꿈이
흘러간다 헤엄치지 않고 둘러보지 않고 흘러간다 속살 같은 물길을 따라 시간의 방향은 흘러간다 두리번둘러봐도 끝없는 바다비 비교할 리식이 할 리 없는 것 바람 간다 바람을 타고 물길을 따라 흘러간다 헝클어진 머리를 뒤로 쓸어 넘기는 척 눈물을 닦네
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Busen saiya. Busen saiya heißt auf Deutsch so viel wie Wie stehen Sie zueinander oder Was ist zwischen euch? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Park Jin-seok ruft die beste Freundin und Kollegin seiner Frau, Sung Mi-jin, an und fragt, was zwischen seinem Schwager und ihr ist.
Wie?
Du, Jae-rang, was ist das?
Mepchi-chip 끌고 간 게 누군데?
바람 쐰다고 나가서. 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든 넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니? 네 집구석이나 걱정해.
An einer Stelle sagt Park Jin-seok hier 너 재아랑 무슨 사이야? Was ist zwischen 재아 und dir?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
Mit "musen saiya" kann man zum einen fragen, in was für einer Beziehung zwei Menschen zueinander stehen. "Turi dalman ne, musen saiya, satchunieyo." Die beiden sehen sich ähnlich. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Sie sind Cousins. Hier noch ein Beispiel. "Chobuni hangsang teriro oshine, 무슨 사이야? 아빠예요. Er holt sie immer ab. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er ist ihr Vater. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
Zum anderen kann man damit fragen, ob jemand eine romantische Beziehung mit jemandem hat. A랑 자꾸 붙어 다니던데 무슨 사이야? 우리 사귀어. Du bist ständig mit A zusammen. Was ist zwischen euch beiden? Wir sind ein Paar. Hier noch ein Beispiel. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야? 아무 사이 아니야. A und du wirken eng. Was ist zwischen euch? Da ist nichts. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 무슨 사이야 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Der Mantel von Song Seok-jae aus dem Jahr 2011. Vaters Mantel entdeckte ich, als ich nach seinem Tod das Krankenzimmer aufräumte. Er hing im Kleiderschrank aus Sperrholz, dessen Tür etwas mühsam zu öffnen war, zusammen mit dem grauen Sommeranzug, dem Hemd und der himmelblauen Krawatte, die Vater getragen hatte, als er ins Krankenhaus gekommen war. Ein dunkelbrauner Mantel, der ziemlich dick aussah, doch das täuschte, denn tatsächlich war er recht dünn und leicht und nicht allzu lang, weniger ein Overcoat als eher ein Topcoat, den man gut im Frühling oder Herbst tragen konnte. Vater hatte da keinen Unterschied gemacht. Er war kein Mensch gewesen, der solche Unterschiede gemacht hätte. Was ich sicher sagen kann, ist, dass Vater eigentlich immer einen Mantel angehabt hatte, beziehungsweise, dass er immer in einem Mantel herumgelaufen war. Ich nahm Vaters Mantel und ging geradewegs zu seinem Sterbefoto. Auf dem Foto war er Anfang 40, eigentlich zu jung für ein Verstorbenenporträt. Er trug einen Mantel und lächelte. Ich wusste nicht, wie es jemandem offenbar gelungen war, dieses Bild von Vater, der nur selten gelächelt hatte, aus all seinen Fotos herauszusuchen. Ich legte den Mantel neben das Foto und begann meiner Pflicht als erstgeborener Sohn und somit als Leiter der Trauerfeier nachzugehen. Zwei der Schwestern meines Vaters waren dafür, seine Kleider zu verbrennen, um alle Spuren des Verstorbenen sauber zu beseitigen. Doch die dritte Schwester hatte eine andere Meinung. »Heb die Sachen auf! Das waren doch seine Lieblingskleider. Es gibt doch sonst kaum Sachen, die er für sich selbst gekauft hat. Der Mantel ist wirklich ein Symbol für deinen Vater. Den darf man doch nicht einfach wegwerfen«, sagte sie zu mir. So gingen die Ansichten auseinander. Meine Mutter, die einzige, die für Klarheit hätte sorgen können, war weit weg. Sie litt unter Demenz und lebte seit langem in einem Pflegeheim in den Bergen. Vater hatte beinahe sein gesamtes Vermögen für ihre Therapie ausgegeben. Nachdem die Trauerfeier beendet war, stopfte ich Vaters Mantel in die hintere Ecke meines Kleiderschranks. Der Herbst ging schnell vorüber, die Tage wurden kälter. Eines Tages öffnete ich den Kleiderschrank. Ich holte Vaters Mantel heraus. Eines der wenigen Dinge, die ich von meinem Vater geerbt hatte, war wohl der Sinn für das Praktische, und so griff ich nun instinktiv nach dem Mantel, den man ja noch ohne weiteres benutzen konnte. Vater lebte nicht mehr, doch indem ich seinen Mantel anzog, hatte ich das Gefühl, seinem Leben und seinen Gedanken ein wenig näher zu kommen. Und auch wenn ich es mir nicht recht eingestehen wollte, ich glaube, ich habe Vater doch wohl irgendwie gemocht. Meinen Vater, der sich in seinem Leben nur um seine Frau und kaum um seine Kinder gekümmert hat. Der Mantel war ein wenig seltsam. An den Ärmeln und am unteren Saum war die Naht aufgeplatzt und die graue Füllung und allerlei Fussel traten hervor wie Schimmelpilzfäden. Eigentlich wollte ich diese Fäden abschneiden und wegwerfen, doch dann ließ ich es bleiben. Schließlich gehörten sie ja auch zu dem Mantel, und wenn ich sie abgeschnitten hätte, wäre der Mantel nicht mehr derselbe gewesen. Ich zog den Mantel an und ging hinaus. Erst hatte ich die Befürchtung, in diesem altmodischen Mantel vielleicht ein wenig lächerlich zu wirken, aber niemand achtete darauf, und allmählich fühlte ich mich wohler. Auf dem Heimweg wurde ich von einem Regenschauer überrascht und komplett durchnässt. Der Mantel fühlte sich nun schwer an. Zu Hause hängte ich den Mantel zum Trocknen auf. Wie er da so hing, wirkte er irgendwie voller Energie. Als er trocken war, hängte ich ihn nicht wieder in den Schrank, sondern an die Kleiderstange, wo schon 20 andere Kleidungsstücke hingen. In dieser Nacht hörte ich im Wohnzimmer plötzlich ein Geräusch. Dort schien sich etwas zu bewegen. Eilig lief ich ins Wohnzimmer und schaltete das Licht an. Es war niemand zu sehen, und doch war mir, als hätte sich etwas bewegt. Aber die Wohnungstür war fest verschlossen und das Wohnzimmer war zu klein, als dass sich hier jemand hätte verstecken können. Da fiel mir der Mantel auf, der dort an der Kleiderstange hing. Er sah irgendwie anders aus, größer und beinahe wie neu. Aus irgendeinem Grund bekam ich schlechte Laune. Der Mantel wirkte so, als gehöre er einem lüsternen alten Sack, der mit seiner vermeintlichen Vitalität herumprotzte. Die anderen Kleider, die dort neben dem Mantel schlaff und zerknittert an der Stange hingen, sahen aus wie Dorfbauern, die von den Soldaten einfallender Truppen verdroschen und ausgeplündert worden waren. Am nächsten Tag nahm ich das Bügeleisen, um den Mantel zu bügeln. Ich stellte die höchste Temperatur ein und glitt vor allem über die Stellen am Saum. Die herausgeplatzte Füllung kokelte leicht an und verbreitete einen üblen Geruch. Nachdem ich den Mantel eifrig gebügelt hatte und dabei ins Schwitzen geraten war, sah er nun etwas weniger aufmüpfig aus. Als ich ihn anzog und hinausging, befiel mich ein geradezu triumphales Gefühl. So musste sich wohl ein Adliger fühlen, der über die einfachen Bürger herrschte, die in schäbigen Kleidern herumliefen. Mir war, als wüsste ich nun, warum mein Vater diesen Mantel so gern getragen hatte. Ich trug den Mantel nun immer öfter. Nach 2 Wochen waren die anderen Kleider, die in der Nähe des Mantels hingen, zu alten, hässlichen Kleidern geworden. Der Mantel dagegen, obwohl er nicht mehr gebügelt war, war immer steif und straff und glänzend wie ein frisch gedruckter Geldschein. Eines Tages im Winter fuhr ich hinauf zu dem Pflegeheim, in dem meine Mutter untergebracht war. In der Nacht zuvor hatte es geschneit, die Straße war nass und es herrschten keine guten Sichtverhältnisse. Ich hatte einen Hügel überquert und fuhr nun eine abschüssige Straße ins Tal hinab. Nach etwa 1/2 Kilometer kam ich an eine Kreuzung mit einer Ampel. Dort wartete, das linke Blinklicht angeschaltet, ein Bus. In der Nähe des Mittelstreifens lag Schnee und so stand der Bus nun nicht in der Mitte der Linksabbiegerspur, sondern viel weiter rechts. Ich sah von Weitem zunächst nur den Bus. Die Ampel sprang auf grün und ich fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. Da erst bemerkte ich, dass von der gegenüberliegenden Seite ein Auto kam, das links abbiegen wollte. Da der Bus die Sicht versperrte, hatte mich der Linksabbieger offenbar nicht gesehen. Ich trat auf die Bremse, aber die Straße war rutschig vom Schnee und vom Schneematsch. Bei einer Vollbremsung würde der Wagen weiterrutschen und entweder links gegen den Bus oder rechts in die Leitplanke prallen. Und wenn ich einfach geradeaus weiterfuhr, würde ich mit 100%iger Gewissheit direkt in den Beifahrersitz des links abbiegenden Wagens hineinfahren, auf dem eine Dame über 60 mit braun gefärbter Dauerwelle saß, die einen roten Pullover trug. Für diese Frau wäre der Zusammenstoß tödlich. Auch ich selbst würde in meinem Jeep nicht unverletzt davonkommen, obwohl mein Risiko dank des Sicherheitsgurts und des Airbags viel geringer war. Ich musste den Aufprall unbedingt verhindern. All dies schoss mir in Sekundenbruchteilen durch den Kopf. Ich spürte die Wirkung der ABS-Bremse an meinem Fuß. Nie hatte ich so heftig gebremst. Ich legte mein ganzes Gewicht in die Fußsohlen und hielt mich fest. Ein Zusammenstoß war unvermeidlich. Während ich mich voll auf die Kraft in meinen Füßen konzentrierte, spürte ich in diesem Augenblick plötzlich, wie das Lenkrad, das ich umklammert hielt, mit einem Ruck nach links und dann wieder zurückgerissen wurde. Ich streifte das Heck des nach links abbiegenden Wagens. Es hatte keinen Zusammenstoß gegeben. Der Wagen war zum Stehen gekommen. Mein Herz pochte wie wild. Es fühlte sich an, als wäre mein Kopf von meinem Gehirn abgetrennt und als gingen dazwischen immer wieder Sterne auf, die schnell wieder erloschen. Jemand, der von einem Moment auf den anderen hätte tot sein können, lebte. Mir war nichts passiert. Wer war es gewesen, der im entscheidenden Moment meine Hand bewegt und den Unfall verhindert hatte? Der genauer als jede Maschine, ausgefeilter als jeder Computer, das Lenkrad nur so weit wie nötig gedreht und schnell wieder zurückgebracht hatte, so dass der Wagen weder mit dem anderen Auto zusammengeprallt noch umgekippt war. Ich sah mich um. Ich schaute zum Himmel und auf ein Feld, das dort in der Ferne lag. Da erst bemerkte ich den Mantel, der mich bedeckte. Der untere Saum des Mantels schlang sich eng um meine Beine und Knie. Die Ärmel klebten an beiden Armen wie ein Hemd aus Elastan. Eng spannten sich die Nähte des Mantels um meinen Körper. Erinnerst du dich an Vaters Mantel?", sagte ich eine Stunde später zu meiner Mutter, die reglos dalag und mit starrem Blick zur Decke schaute. "Er gehört nun mir. Er hat mir heute das Leben gerettet. Vater wird sich freuen. Ich bin sicher, er hat alles mit angesehen." Und wie ich so erzählte, bemerkte ich, dass Tränen aus Mutters Augen rannen. Ob sie verstanden hatte, was ich gesagt hatte? Vielleicht war es auch nur eine rein physische Reaktion gewesen. Jetzt gehört der Mantel fest zu mir. Es ist schwer zu sagen, ob ich ihn trage oder er mich. Manchmal lache ich, wenn ich alleine bin. Ich lächle, wenn ich daran denke, wie ich meinen Mantel von den anderen Kleidern entferne. Und wenn ich an die alten hässlichen Kleider denke, die aussehen wie zerlumpte, zerknitterte Bauern und seine freche, rotwangige Frau und seine kleinen Kinder. Ob es wirklich alles so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube daran. Als ich den Mantel trug und gleichzeitig lächelnd an ihn dachte, machte meine Frau mit der spiegellosen Kamera ein Foto von mir. Dieses Bild kann später als mein Totenbild verwendet werden. Und vor ein paar Tagen hat mein Kind, das die Gene des Vaters geerbt hat, angefangen, seiner Mutter in den Bauch zu treten. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea, unter anderem